Ja, guten Morgen, frohe Ostern auch von mir. Ich hoffe, es gab ein gutes Osterfrühstück heute Morgen. Du bist gestärkt zum Zuhören. Das Wetter passt ja hervorragend zu Ostermorgen, Sonnenschein. Und ich spreche noch ein Gebet vor der Predigt. Gott, ich möchte danken für das Licht heute Morgen. Ich möchte danken, dass du heute die Sonne aufgehen lässt und das Dunkel durchbrichst, das Dunkel der Nacht. Und das ist ein Bild für Karfreitag und Auferstehung. Und möchte ich bitten, dass du durch diesen Text, durch die Predigt zu uns sprichst. Wir sind ganz unterschiedlich, kommen mit ganz unterschiedlichen Gedanken in Bezug auf Auferstehung auch. Und ich möchte dich bitten, dass du all die Worte gebrauchst, um zu unserem Herz durchzudringen, uns neue Hoffnung zu schenken und uns an dich ranzulassen. Amen. Wer an Karfreitag unseren Passionsweg die letzte Woche gegangen ist, hat Jesus auf seinem schweren Weg ans Kreuz begleitet. Und vielleicht hast du noch so die letzte Überschrift vor Augen. Die Überschrift war beerdigt. Beerdigt. Die Geschichte an Karfreitag endet mit Jesus im Grab. Eine düstere Höhle, Schweigen, Hoffnungslosigkeit, Tod. Es ist eine bedrückende Atmosphäre. Heute an Ostersonntag alles ganz anders. Wir werden begrüßt mit fröhlichen Liedern. Licht, Hoffnung, Freude, eine gelöste Stimmung. Und diejenigen, die in den letzten 7 Wochen auf etwas verzichtet haben, haben heute Morgen vielleicht sogar schon in Schokolade gebadet oder freuen sich heute Nachmittag auf das erste Bier beim Grillen. Der Ostersonntag hat so eine ganz positive Grundstimmung und das habe ich bereits als Kind erlebt. Wir haben so am Nachmittag fröhlich im Garten nach Eiern gesucht, nach Süßigkeiten. Meistens gab es noch so ein kleines Geschenk und ich kann mich noch gut an den Basketballkorb erinnern, den haben wir direkt montiert und dann den ganzen Nachmittag über irgendwelche Körbe geworfen und irgendwas ausprobiert, bis unsere Arme einfach nicht mehr konnten. Es hat super viel Spaß gemacht, am Abend gab es dann noch Lachs mit Ei und es war einfach ein toller Tag, tolle Erinnerungen. Ostern steht für Leben, für Freude am Leben. Doch der Grund für diese Osterfreude liegt jetzt nicht im Schokoladenhasen, nicht im Basketballkorb, auch nicht im verlängerten Wochenende, sondern sie liegt in diesem unfassbaren Ereignis der Auferstehung. Jesus ist auferstanden. Das ist der Grund für Ostern, für neue Energie, für Hoffnung, für Lust auf Leben. Doch manchmal habe ich den Eindruck, wir wollen uns gar nicht so sehr mit diesem Grund beschäftigen. Einfach, weil die Auferstehung so schwer zu greifen ist. Sie will nicht so recht in unsere Erfahrung oder in unsere Weltsicht hineinpassen. Was soll ich heute damit noch anfangen? Aber die Autoren des Neuen Testaments sind sich einig, dass die Auferstehung ganz zentral für unseren christlichen Glauben ist. Ohne die Auferstehung Jesu, schreibt Paulus, ist jegliche Predigt und jeglicher Glaube letztlich vergeblich, umsonst, sinnlos, wertlos. Und deshalb ist es auch nicht verwunderlich, dass wir in allen 4 Evangelien am Ende diese Augenzeugenberichte von der Auferstehung finden. Und einer dieser Berichte haben wir eben gehört, Matthäus 28. Und ich denke, er passt ganz gut, nachdem wir uns mit den Matthäus-Versen in dem Passionsweg beschäftigt haben. Schauen wir uns diesen Text an und ich habe 3 Fragen, die ich gerne zusammen mit dir an Matthäus stellen möchte. Erst die Frage, ist so etwas wie Auferstehung überhaupt möglich? 2. Frage, ist sie wahr? Und 3. Frage, ist sie wichtig? Starten wir mit der 1. Frage, ist sie überhaupt möglich? Diese Frage möchte ich nur kurz behandeln, aber sie soll so einen kleinen Einstieg geben, um sich gedanklich diesem Unglaublichen etwas zu nähern. Vielleicht gehörst du zu den Menschen, die diese Frage nicht wirklich als echte Frage empfinden, sondern eher so als eine rhetorische Frage. Wie soll das möglich sein? Sowas gibt's so nicht. Ja, wie soll es möglich sein? Kann nicht möglich sein. Was sagt Matthäus dazu? Gleich am Anfang von unserem Text stoßen wir auf eine Art Erzählung, die zugegebenerweise ziemlich abgefahren klingt. diese Übernatürlichkeit, Vers 2 und 3, da bebte plötzlich die Erde, ein Engel kam und rollte den Stein weg, er leuchtete wie ein Blitz und sein Gewand war schneeweiß. Würden wir in einem Kino sitzen und einen Film schauen, dann würden wir an der Stelle wahrscheinlich sagen, boah, was haben sie denn da reingeschnitten? Ein Erdbeben mit Engel, ja nee, ist klar. Doch in diesem Kontext macht es schon irgendwie auch Sinn für mich. Es ist, als würde Matthäus mit diesem Einstieg direkt deutlich machen, Leute, hier passiert etwas Übernatürliches. Etwas, das man eben nicht einfach so erklären kann. Also wenn du denkst, Auferstehung ist nicht möglich, dann würde Matthäus sofort sagen, ja, da hast du recht. Menschlich gesehen ist das nicht möglich, dass ein Toter nach 3 Tagen wieder lebendig ist. Das geht nicht, das ist weder deine noch meine Erfahrung. Aber im gleichen Atemzug würde Matthäus dich auch herausfordern und sagen, warum soll etwas, das du und ich noch nicht erlebt haben, warum soll das grundsätzlich nicht möglich sein? Überleg mal mit, wenn es diesen Gott gibt, der das Leben erschaffen hat, warum sollte dieser Gott nicht auch fähig sein, Leben erneut zu schaffen? Wenn Gott der Ursprung des Lebens ist und derjenige, der uns das Leben eingehaucht hat, warum sollte er nicht jemand vom Tod auferwecken können, ihm neues Leben einhauchen können? Sind wir da nicht manchmal ein bisschen begrenzt in unserer Logik? Einerseits glauben viele von uns daran, dass Gott Unmögliches tun kann. Jeder von uns, der regelmäßig oder auch nur in Notsituationen betet, rechnet doch irgendwie damit, dass Gott eingreift. Stell dir vor, du sitzt im Flieger in Urlaub. Ist ein bisschen unrealistisch zu Corona-Zeiten, aber passt vielleicht ganz gut zu Ostern. Also stell dir vor, du sitzt im Flugzeug, hast nach reichlicher Überlegung nicht den Tomatensaft bestellt, wie man das normalerweise macht, sondern einen gepflegten Weißwein vor dir stehen. Du liest auf deinem Kindle ein Buch oder hörst mit deinen Kopfhörern Musik. Es ist so richtig entspannt. Plötzlich kommen Turbulenzen auf, starke Turbulenzen. Du weißt nicht, ob du das Tablett festhalten sollst oder lieber hochhalten sollst. Dir wird mulmig, aber es geht nicht nur dir so. Du merkst, auch die Stewardess sind langsam angespannt. Dann kommt das Anschnallzeichen, die Durchsage, dass doch auch die Flugbegleitercrew bitte ihren Platz einnehmen soll. Was machen sehr viele intuitiv? Sie fangen an zu beten. Warum? Weil du entweder den Glauben hast oder in dem Moment zumindest die Hoffnung, dass Gott dich retten könnte, dass Gott eingreifen könnte. Ja, wenn es Gott gibt, dann muss das doch in seiner Macht sein. Und deswegen wendest du dich an ihn. Also da ist einerseits dieser starke Gedanke, Gott kann eingreifen, er kann etwas machen, sonst würden wir gar nicht beten. Und gleichzeitig doch auch immer wieder dieser Gedanke, aber Jesus kann doch nicht wirklich auferstanden sein. Ja, das passt nicht in mein Weltbild. Aber das ist eigentlich paradox, denn kann er das eine Unmögliche dann doch auch das andere, oder nicht? Okay, denkst du jetzt vielleicht, nette Argumentation, aber weißt du was? Das trifft gar nicht auf mich zu. Ich bete weder im Flugzeug, noch wenn ich allein zu Hause krank im Bett liege oder irgendwelche Probleme habe. Gott gibt's für mich einfach nicht. Wenn du es so denkst, dann würde ich mit den biblischen Autoren Folgendes fragen wollen. Du siehst, dass das Leben entstanden ist. Wir leben in einer offensichtlich unglaublich komplexen Welt. Wenn man einen Blick in die Naturwissenschaft wirft, dann kann man wirklich sagen, das Leben ist verrückt genial. Doch warum sollte jetzt ausgerechnet in dieses zufällig faszinierend Entstandene nicht auch eine Auferstehung hineinpassen? Das menschliche Leben an sich, unsere Welt, das ganze Universum, das ist doch so geheimnisvoll. Wir haben nur einen Mini-Bruchteil davon verstanden, wenn überhaupt ein Mini-Bruchteil. Warum sollte dann nicht auch eine geheimnisvolle Auferstehung möglich sein? Machen wir da gedanklich nicht auch einen ganz schönen Spagat? Manches unerklärlich bisher Ungeklärte nehmen wir als logisch an. Anderes unerklärlich bisher Ungeklärte nehmen wir als nicht möglich an. Haben wir da nicht ein Stück weit eine zu vereinfachte und vielleicht manchmal eine zu geschlossene Weltsicht? Soweit mal dieser kleine Einstieg in die Unglaublichkeit der Auferstehung. Ist sie möglich? Und Matthäus weist uns darauf hin, dass hier tatsächlich etwas Außergewöhnliches, etwas Geheimnisvolles passiert. Und wenn das unsere Erfahrung mit Gott oder mit dem Leben an sich ist, warum sollten wir eine Auferstehung dann grundsätzlich ausschließen? Aber fragen wir weiter. Die zweite Frage. Ist sie wahr? Ist es wahr, was wir hier lesen? Ist es wirklich passiert? Wenden wir uns wieder an Matthäus und ich entdecke zwei interessante Hinweise, zwei Indizien, die Matthäus hervorhebt. Da ist zum einen dieser Einschub über die Wachen. Ja, es waren Wachen an das Grab gestellt worden, doch die mussten dann irgendwann einsehen, dass sie ihren Job nicht wirklich gut erfüllt haben. Das, was sie bewachen sollten, war nicht mehr da. Und sobald sie zu sich gekommen sind und sich von diesem Schock erholt haben, sind sie zu ihren Chefs gelaufen und haben all das erzählt. Die führenden Priester in Jerusalem, die übrigens schon bei der Kreuzigung, bei der Hinrichtung Jesu eine große Rolle gespielt haben, waren darüber natürlich alles andere als erfreut. Und so setzen sie jetzt dieses Gerücht in die Welt, dass die Jünger diesen durchaus schweren Stein ganz leise weggerollt haben, sodass die Wachen nicht aufgewacht sind und dann diesen Leichnam gestohlen haben. Um dieses Gerücht zu streuen, werden dann die Soldaten noch reichlich bezahlt. Und Matthäus schreibt dann, diese Geschichte wird bis heute weitererzählt. Warum hat Matthäus hier diesen Einschub gebracht? Meiner Meinung nach ist er ein Indiz dafür, dass das Grab tatsächlich leer gewesen sein muss. Machen wir uns das mal bewusst. Der Autor will hier einen Bericht, einen Augenzeugenbericht, einen Tatsachenbericht geben. Also er will, dass man das ernst nimmt, was er hier schreibt. Und jetzt bringt er mitten in dieser so schwer fassbaren Geschichte eine Erklärung dafür, wie man dieses Ereignis wegdiskutieren kann. Was macht das für einen Sinn? Will er denen, die das nicht glauben können, einen guten Grund geben, es nicht zu glauben? Wieso sollte man eine Art Gegenpropaganda in sein eigenes Werk, was schon schwer zu fassen ist, einbauen? Eins wird für mich dadurch klar, Matthäus hat dieses Gerücht nur erwähnt, weil es tatsächlich rumerzählt wurde. Alles andere ergibt für mich wenig Sinn. Das heißt, schon damals, gleich in den ersten Tagen oder Wochen nach diesem Ereignis, suchten die Menschen nach Erklärungsmöglichkeiten. Sie konnten einfach nicht einordnen, warum dieses Grab jetzt leer war. Das heißt, das Grab muss leer gewesen sein, sonst hätte man sich diese Geschichte nicht erzählen müssen oder auch nicht erzählen können. Und Sabine Rückert hat vor einigen Jahren einen interessanten Artikel in der Zeit veröffentlicht mit dem Titel »Warum ich daran glaube« und sie schreibt Folgendes. Die Auferstehungsgeschichte ist wirklich eine Zumutung, nicht nur für den modernen Kopf. Sie war es schon immer, auch in der Antike. Von Anfang an steht sie unter Schwindelverdacht. Die römischen und jüdischen Zeitgenossen argwöhnten bereits, die Jünger hätten ihren toten Anführer geklaut und irgendwo versteckt und dann wie geniale Werbe- und Marketing-Spezialisten ihre frei erfundene Botschaft von der Überwindung des Todes in einer gigantischen Promotion-Leistung unter die Leute gebracht. Aber warum sollten sie sich die Mühe machen? Und warum sollte einer ihre Fantasterei ernst nehmen? Es glaubt doch auch niemand an die griechische Sage von Orpheus, der Eurydike aus der Unterwelt holt. Soweit das Zitat. Man suchte schon damals sofort nach Erklärungsmöglichkeiten, warum das Grab leer gewesen sein kann. Das heißt nichts anderes, dass es leer war. Und das muss ich direkt rumgesprochen haben. Ein erstes Indiz, dass der Bericht von Matthäus durchaus wahr sein könnte. Aber ich sehe noch ein weiteres Indiz, und zwar am Ende dieses Kapitels, da gibt der Auferstandene seinen Jüngern einen Auftrag, und dieser Auftrag lautet, darum geht nun zu allen Völkern der Welt, macht die Menschen zu meinen Jüngern und Jüngerinnen, tauft sie im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Das heißt nichts anderes, gebt überall weiter, dass ich der Sohn Gottes bin, dass ich der gottversprochene Messias bin, der Retter und wahre König dieser Welt. In anderen Worten, dass Jesus nicht einer war, der einfach nur große Behauptungen aufgestellt hat, dann aber leider doch hingerichtet wurde, sondern dass Jesus durch seine Auferweckung all diese Behauptungen hat glaubhaft werden lassen. Das sollten die Jünger weitergeben. Und was machen sie? Genau das. in beeindruckender Art und Weise. Geschichtswissenschaftler beschäftigen sich bis heute immer wieder mit dieser Frage, wie konnte das Christentum sich derart schnell ausbreiten? Wie war das möglich? Und dann wird davon geschrieben, dass die Christen der ersten beiden Jahrhunderte mutig starben. Nicht wenige wurden verfolgt, wurden hingerichtet, wurden in Arenen Tieren vorgeworfen. Und die Christen haben dabei noch Lieder gesungen. Dafür waren sie bekannt. Sie konnten mutig sterben. Oder dann wird der Fakt genannt, dass die Christen nicht nur eine sozialdiakonische Ader hatten, sondern sich wirklich für andere aufgeopfert haben. Sich für Arme und Ausgestoßene und Kranke eingesetzt haben, in einer Zeit, in der es kein Sozialsystem gab. Sogar unter Einsatz ihres eigenen Lebens. Sie haben sich nicht hinter ihren Türen versteckt, als die Seuchen ausgebrochen sind. Woher dieser Mut und diese Hingabe? Woher diese unglaubliche Dynamik und Leidenschaft der ersten Christen? Für einen geklauten Leichnam? Die Antwort von Matthäus ist offensichtlich. Innerhalb dieses einen Kapitels verbindet er diese beiden Ereignisse. Die Auferstehung und gleich danach diesen Auftrag, Jesus als einen auferstandenen Herrn zu verkünden. Und aus den anderen Evangelien wissen wir, dass dazwischen eigentlich noch einiges passiert ist. Aber für Matthäus gehört es so unglaublich eng zusammen. Ja, wie war es möglich, dass diese verängstigten, desillusionierten Jünger, deren Anführer öffentlichkeitswirksam und abschreckend am Kreuz hingerichtet wurde, plötzlich zu mutigen Aposteln wurden und eine Bewegung gründeten, die mit einer unglaublichen Geschichte in wenigen Jahrzehnten das ganze Römische Reich durchzogen hat? Wie war das möglich? Und in der Geschichtsforschung ist man sich in einem Punkt einig, irgendetwas Besonderes muss passiert sein. Anders lässt sich das sonst nicht erklären. Und man sucht dann nach allen möglichen Begründungen. Nach allen möglichen Begründungen. Aber ich frage mich ganz ehrlich, warum will man nicht den Autoren der Evangelien an der Stelle glauben? Oder besser formuliert, warum will man nicht den Frauen, den allerersten Zeugen der Auferstehung, warum will man diesen Frauen nicht glauben? Für mich und viele Christen der vergangenen 2000 Jahre ist die Auferstehung, wie sie uns in den Evangelien bezeugt wird, die vernünftigste oder sagen wir die naheliegendste Erklärung dafür, dass aus einer verschwindend kleinen Anzahl von Leuten eine weltweite Bewegung wird. Ich zitiere nochmal Sabine Rückert. Die vier Evangelisten erheben durchaus Anspruch auf eine Wahrheit. Im Gegensatz zur Orpheus-Sage ist die Auferstehung eingebettet in die Wirklichkeit des antiken Jerusalems. In einer Art Datierungsfetischismus werden im Neuen Testament genaue Zeitangaben gemacht, akribisch alle Orte und alle am Geschehen Beteiligten mit Vor- und Nachnamen aufgezählt. Irgendetwas muss passiert sein, damals im Garten des Josef von Arimathea. Irgendetwas, dessen Kraftstoß ein paar verstörte Fischer zu Gründern einer Weltreligion werden ließ. Ein Kraftstoß, der das Christentum bis heute vorwärts trägt. Ein Indiz für die Wahrheit des Berichts. Schöne Ausführung vielleicht bisher für dich, aber was haben wir jetzt davon? Stellen wir noch die dritte Frage, ist es wichtig oder warum ist es wichtig? Was sagt uns Matthäus dazu? Und zunächst bin ich über einen Satz gestolpert, der mir erstmal gar nicht so aufgefallen war. Also die Jünger waren jetzt auf diesem Berg und dann steht in Vers 17, als sie Jesus sahen, warfen sie sich vor ihm nieder, doch einige hatten auch Zweifel. Seltsam, oder? Diese Leute sehen Jesus und einige haben doch Zweifel. Und das ist jetzt nicht das erste Mal, dass er seinen Jüngern begegnet. Er ist bis dahin einer ganzen Reihe von Leuten begegnet, den Jüngern sogar mehrfach. Da gibt es zum Beispiel diesen Bericht, in dem Jesus in einen Raum kommt, in den sich die Jünger voller Angst eingeschlossen hatten. Und als er plötzlich in ihrer Mitte ist, denken sie, sie würden einen Geist sehen, weil sie ihm nicht glauben konnten. Doch dann ist Jesus ein Fisch, um zu zeigen, dass er kein Geist ist und sagt dazu noch irgendwie diesen lustigen Satz, ein Geist hat doch nicht Fleisch und Knochen so wie ich. So nach dem Motto, was muss ich denn noch alles tun, damit ihr glaubt? Ja, Kopfstand machen und mit den Ohren wackeln oder was? Oder dann ist da dieser bekannte Bericht von Thomas, Thomas war beim ersten Mal, als Jesus sich seinen Jüngern zeigt, nicht dabei. Und er sagt dann, Leute, ich glaube euch nicht, dass Jesus hier war, bis ich es mit eigenen Augen gesehen habe und seine Wundmale berührt habe. Und dann kommt Jesus tatsächlich nochmal wegen ihm und sagt, leg deine Hand in meine Narben und sieh, dass ich es wirklich bin. Vielleicht kennt einer das Bild von Caravaggio zu dieser Szene, wie er Thomas mit diesem Stirnrunzeln darstellt und wie er so in diesem Wundmal fast schon poolt und das einfach nicht fassen kann. Ich finde es ganz stark ausgedrückt, auch wenn der Bibeltext übrigens gar nicht erwähnt, ob Thomas tatsächlich Jesus berührt hat. Aber es drückt einfach diesen Zweifel so gut aus. Und geht es uns nicht auch so, dass wir erstmal die Stirn runzeln, wenn wir von einem Wunder hören? Matthäus schreibt, sie sahen ein Wunder. Und wir denken, dann ist doch eigentlich alles klar. Und doch hatten einige Zweifel. Was heißt es für uns? Erstens ist wieder ein interessantes Indiz, dass dieser Bericht nicht nur ausgedacht ist, denn wenn Matthäus eine Legende schreiben wollte, warum sollte er dieses kritische Detail mit aufnehmen? Das ergibt auch nicht wirklich Sinn. Aber zweitens, viel wichtiger für uns, wir dürfen zweifeln wegen der Auferstehung. Der Bericht muss nicht beschönigt werden. Wenn manche Zweifel hatten, dann hatten manche Zweifel. Ist in Ordnung. Und das Interessante ist, Jesus gibt jetzt genau diesen Leuten, also auch denen, die zweifelten, das Mandat, seine Botschaft in die Welt zu bringen. Zweifel scheint also kein Hindernis für Jesus zu sein. Das heißt, jeden kleinsten Zweifel abgebaut zu haben, ist keine Bedingung. Nein, mit deinen Zweifeln will Jesus dir begegnen. Und er will dich sogar mit deinen Zweifeln beauftragen. Und da kann man sich schon fragen, warum? Ist es nicht kontraproduktiv? Muss man nicht eigentlich einen starken Glauben haben, um in den Freundeskreis von Jesus zu gehören? Müsste man nicht eigentlich sagen, ja, ist doch klar, Auferstehung, logisch. Nein, offensichtlich muss man das nicht. Wenn wir hier in den Text von Matthäus schauen, wenn Jesus nur mit Menschen ohne Zweifel zusammen sein wollte, dann hätte er dort so lange warten müssen, bis alle überzeugt sind oder die wegschicken, die sozusagen noch keine Glaubenshelden sind. Doch das tut er nicht, sondern er beauftragt sie als Gemeinschaft und er gibt ihnen die Zusage, ich bin mit euch. Und hätte Jesus nur mit Glaubenshelden arbeiten und leben wollen, dann hätte er sich dieses harte Wochenende ersparen können. Sein Leiden, sein Verlassensein, sein Sterben und dann die Auferweckung. Er hätte sich einfach die ausgesucht, die keine Probleme haben. Die alles auf die Kette kriegen und immer Vorbild sind. Ich befürchte nur, dann wäre das Bild Jesus mit seinem Freundeskreis ein Selfie geblieben. Nein, Jesus hat diesen Weg des Leidens und des Todes und der Auferstehung gewählt, damit wir mit Gott verbunden sein können, trotz unseres Zweifels, trotz unserer Fragen, trotz unserer Probleme, unserer schwierigen Lebenssituationen. Nicht wir müssen Glaubensstärke beweisen, sondern er hat Glaubensstärke bewiesen, sodass wir in unserer Glaubensschwäche zu ihm kommen können. Und für mich ist es eine wirklich gute Nachricht, denn wenn ich mich so viel mit dieser Thematik beschäftige, stoße ich genau so viel an die Komplexität und in die Unerklärlichkeit des Glaubens, so oft ich es versuche zu erklären. Ich komme an meine Grenzen. Aber dann sehe ich wieder dieses Bild von Caravaggio und merke, wie es mich bewegt, weil ich darin einen Gott erkenne, der den Fragenden ernst nimmt, der dich ernst nimmt mit deinen Fragen. In diesem Bild sieht man, wie Jesus den Arm von Thomas festhält und es sieht so aus, als würde er diesen Arm sogar in die Wunde mit reinnehmen. So nach dem Motto, lass deine Zweifel zu, äußere sie, das ist in Ordnung. Schuck sie nicht einfach runter, sondern komm zu mir, fass mich an, überprüfe mich. Lass dich auf mich und das Wunder ein. Ringe gerne mit mir, denn genau dafür bin ich gekommen, genau dafür bin ich auferstanden, dass du mir begegnest. Und ich möchte dich an der Stelle ermutigen, warte nicht, bis du all deine Zweifel widerlegt oder geklärt hast. Es muss nicht alles bis ins letzte Detail klar und logisch sein, bis du dich in die Nähe von Jesus wagst und anfängst, mit ihm zu ringen. Er will dich bereits jetzt und sogar dich mit deinen Zweifeln einladen, seine Botschaft in dieser Welt auszudrücken. Also die erste Antwort ist, die Auferstehung ist wichtig, weil sie uns ermöglicht, Zweifler zu sein und doch mit Jesus unterwegs. Die zweite Antwort zeigt uns Matthäus durch die Menschen, denen Jesus sich zeigt. Wenn die Auferstehung wahr ist, dann darf jeder kommen. Dann schau mal, wer die ersten Zeugen der Auferstehung waren. Es waren Frauen. Ich habe es eben schon erwähnt. Und das ist jetzt im antiken Kontext absolut erstaunlich und unerwartet. Denn Frauen hatten damals nicht viel zu melden. Die Männer hatten das Sagen und Frauen hatten zu schweigen. Und es war sogar so weit, dass Frauen vor Gericht nicht als Zeugen beachtet oder gehört wurden. Das heißt, hätte ein antiker Autor diesen Bericht erfinden wollen, dann wäre es eine ziemlich dämliche Idee, ausgerechnet Frauen als erste Zeugen zu erwähnen. Das wäre strategisch nicht gerade ein erfolgsversprechender Ansatz. Wieder so ein Indiz, dass Matthäus hier einfach das aufgeschrieben hat, was passiert war. Und wahrscheinlich war er selber überrascht, dass Jesus ausgerechnet diesen Frauen zuerst begegnet. Und nicht nur das, da ist sogar noch mehr. Es waren nicht zwei vornehme Frauen, sondern da war eine Maria aus Magdala dabei. Eine Frau, ich sag mal, mit sehr fragwürdiger und komplizierter Vergangenheit. Psychisch labil, wird man heute sagen. Doch ausgerechnet dieser Frau zeigt Jesus sich als allererstes. Und es zeigt uns, dass Jesus wirklich anders ist als unsere Gesellschaft und auch anders als Religion oft funktioniert. Wir teilen Menschen sehr oft ein. Unsere Gesellschaft teilt ein in erfolgreiche und erfolglose, in interessante Menschen, in langweilige Menschen, in attraktive und unattraktive, in gesunde, in nicht so belastbare Menschen. Und wir leiden darunter. Und wir machen doch oft genauso mit. Und auch die Religion teilt oft ein in die Guten und in die Schlechten, in moralische und in unmoralische, in disziplinierte und undisziplinierte, in diejenigen, die drin sind und in diejenigen, die draußen sind. Wir leiden darunter und oft machen wir genauso mit. Und Jesus teilt nicht ein, sondern bei ihm dürfen alle kommen. Menschen, die so wenig ernst genommen werden, dass man ihre Zeugenaussage nicht beachtet. Menschen, die erfolglos versuchen, sich Anerkennung zu erkämpfen. Maria war so eine. Zu Jesus dürfen Schwache kommen. Wir haben letzten Sonntag ausführlich darüber gesprochen. Ignorierte, Menschen mit beschämender Vergangenheit, Kranke, nicht sehr belastbare. All diesen Menschen zeigt sich Jesus. Er geht auf sie zu. Und jetzt denkst du vielleicht, schön, aber das Leben funktioniert anders. Wir müssen einfach stark sein, wir müssen gesund sein und Erfolg vorweisen. Ja, in der Arbeitswelt und Gesellschaft ist es einfach mal so. Wenn man keine Leistung bringt oder immer wieder krank ist, dann behält man seinen Job halt eben nicht. Und das kann man ja auch verstehen aus unternehmerischer Sicht. Ja, oder wenn man in manche Gesellschaften oder Freundschaften reinschaut, wenn jemand nicht so belastbar ist, vielleicht regelmäßig früh ins Bett muss, nicht mehr so mit dabei sein kann, wenn was geht, dann wird die Freundschaft halt reduziert. Ja, dann nützt er nicht mehr so. Und es ist in Kirchen und Gemeinden nicht oft genauso, dass man zum Beispiel einen geradlinigen und gesunden Lebensweg irgendwie vorweisen muss. Andernfalls landet man in der zweiten oder dritten Reihe, vielleicht sogar vor der Tür. Ich muss glaubensstark sein, mein Leben im Griff haben und dann geht's mit Gemeinde und Gott irgendwie gut aus. Wenn Jesus wirklich auferstanden ist, dann wird letztlich sein Weg als der wahre Weg bestätigt. Und was war sein Weg? Es war kein Weg der Gewalt oder des Machtanspruches, um Menschen gefügig zu machen. Es war kein Weg, bei dem er besondere Frömmigkeit oder Religiosität eingefordert hätte. Nein, Jesus ging es nicht im geringsten darum, irgendetwas von uns zu bekommen. Jesus ging es nicht im geringsten darum, irgendetwas von uns zu bekommen. Sondern es ging ihm darum, sich selbst zu geben. Lesen wir nochmal die Verse 9 und 10. Jesus sagt den Frauen, seid gegrüßt. Und die Reaktion der Frauen war, sie gingen auf ihn zu, warfen sich vor ihm nieder und umfassten seine Füße. Und was macht Jesus? Er sagt nicht, wie es zu erwarten wäre, hey, was macht ihr da? Sondern er sagt, habt keine Angst. Und aus meiner Sicht zeigt diese Geste, dass es ihm nicht darum geht, dass wir zitternd und krampfhaft versuchen müssen, seinen Weg irgendwie fehlerlos umzusetzen oder uns irgendwie fromm und perfekt zu präsentieren, sondern es geht ihm darum, sich selbst zu schenken. Sich selbst zu schenken. Seine Nähe zu schenken. Ja, er lässt uns so nahe an sich ran, dass wir ihn sozusagen umarmen können. Kein Abchecken, keine Bedingung, sondern seine Nähe als heilsames Geschenk. Das heißt, wenn die Auferstehung wahr ist, dann darf tatsächlich jeder kommen. Dann finden wir in Christus eine neue Form der Gemeinschaft und eine neue Form des Miteinanders. Weil dann rücken all unsere sonstigen Kategorien in den Hintergrund. Doch ist Jesus nicht auferstanden, ist er mit seiner Verkündigung und seinem Weg am Kreuz letztlich gescheitert. Dann haben Gewalt, Lieblosigkeit, Abgrenzung und ichbezogene Frömmigkeit gewonnen. Dann haben Hass und Tod das letzte Wort. Kommen wir noch zum allerletzten Gedanken von Matthäus, warum Auferstehung wichtig ist. Nämlich, wenn die Auferstehung wahr ist, dann gibt es keine unüberwindbaren Sackgassen. Jesus stand also da oben auf dem Berg als Auferstandener. Und er sagt zu seinen Jüngern im letzten Satz, und das sollt ihr wissen, ich bin immer bei euch, jeden Tag bis zum Ende der Welt. Und bis zum Ende der Welt wird unterschiedlich verstanden, bis zum zeitlichen Ende der Welt oder bis zum räumlichen Ende der Welt. Ich sehe beides darin und ich formuliere es mal bildlich so, dass Jesus sagt, ich bin bei euch bis zum Ende eurer Straßen. Auch und gerade in den Momenten, in denen du nicht weißt, wie du weiterfahren sollst. Wenden nicht möglich. Ja, dein Leben fühlt sich an wie so ein großer, schwer beladener Lastwagen. Und dann bist du ausgerechnet in diese Sackgasse gekommen, wo das Wenden nicht möglich ist. Es geht weder vorwärts noch rückwärts. Das erleben wir in kleinen Dingen, die eigentlich vergleichsweise klein sind. Und doch werfen sie uns manchmal aus der Bahn. Und das erleben wir in großen Dingen, wo das Leben einfach mal an seine Grenze stößt. Wenn wir mit schwerem Leid und mit dem Tod konfrontiert sind. Eine extreme Sackgasse, aus der wir absolut nicht mehr rauskommen. Doch genau da hinein kommt jetzt die Osterbotschaft. Ich bin bei euch bis in den Tod. Ich habe selbst euer Leid gefühlt, diese Todesängste durchgemacht, sogar den Tod erlebt. Aber ich besitze die Kraft, selbst die größte Sackgasse, den größten Feind des Lebens, zu überwinden. Ich bin von den Toten auferstanden. Das durchbricht alle unsere Logik, keine Frage. Alle unsere Erfahrungen. Wie soll man sich das vorstellen? Wie soll das gehen? Das ist so fremd, dass es eigentlich kaum ein geeignetes Bild in unserer Erfahrungswelt gibt, um das irgendwie passend zum Ausdruck zu bringen. Und vielleicht ist das der Grund, warum es Drehbuchschreiber gibt, die sich sozusagen aus der menschlichen Logik herausnehmen und so in die Tierwelt hineinbegeben. Ja, um auszudrücken, dass das Ende eben nicht das Ende sein muss, dass es Möglichkeiten gibt, Sackgassen zu überwinden. Was meine ich damit? Ich würde sagen, das Osterwunder ist vergleichbar mit der Trickfilmserie Tom und Jerry. Sorry für das banale Beispiel, aber mich hat es irgendwie angesprochen. Ende des Monats kommt auch ein neuer Film in die Kinos, ein Realfilm mit integrierten Computeranimationen. Ich bin gespannt. Und bei dieser Trickfilmserie bekämpfen sich ja Katz und Maus derart, dass es eigentlich schon lange ein Ende dieser Serie geben müsste. Müsste schon lange vorbei sein. So sehr schubsen sie sich vom Grand Canyon runter, hauen mit den Pfannen aufeinander ein, dass die Beule größer ist als der Kopf, sprengen sich gegenseitig mit Dynamit in die Luft, erschießen sich gegenseitig mit der Schrotflinte und so weiter und so weiter. Aber schwuppdiwupp, im nächsten Moment oder in der nächsten Folge sind sie wieder quicklebendig. Sie sind nicht tot zu kriegen, als gäbe es kein Ende. Was für ein Kinderquatsch denken wir, was für ein Irrsinn. Doch genau das passiert am Ostermorgen. Die Frauen und Jünger begegnen dem auferstandenen Jesus. Er ist wieder da. Er hat den Tod überwunden. Bei ihm gibt es kein Ende. Und jetzt formuliert Paulus in Epheser 1, eröffne euch das innere Auge, damit ihr seht, welche Hoffnung er euch gegeben hat. Ihr sollt begreifen, wie überwältigend groß die Kraft ist, mit der er an uns, den Glaubenden, wirkt. Es ist dieselbe gewaltige Kraft, mit der er an Christus gewirkt hat, als er ihn vom Tod auferweckte. In anderen Worten, In der Auferstehung Jesu liegt für uns eine Hoffnung, die nicht mehr begraben werden kann, weil sie das Grab bereits überwunden hat. Das heißt, wir haben in der Auferstehung eine Begründung für einen, ich nenne es mal, sturen Optimismus. Als Christen haben wir einen nie endenden Grund, optimistisch und hoffnungsvoll zu sein, an das Gute zu glauben, den Fokus auf das Gute zu setzen, auf Gewalt zu verzichten, dem Schicksalsglauben und dem Determinismus die rote Karte zu zeigen, der Ungerechtigkeit und der Ich-Bezogenheit dieser Welt etwas entgegenzusetzen. Wenn es wirklich Hoffnung für festgefahrene und eingefahrene Strukturen geben soll, Hoffnung für hoffnungslose Fälle, dann braucht es irgendeine Art von Auferstehungsglauben. Dann braucht es die Vision einer neuen und besseren und gerechteren Welt. Und deshalb will ich persönlich an die Auferstehung Jesu glauben. Mutig daran festhalten, auch wenn es nicht mehr unbedingt populär ist. Ich will meinen alltäglichen Auferstehungsglauben, meinen sturen Optimismus, in dem ich mich naturgemäß, ehrlich gesagt, ziemlich schwer tue, immer wieder neu in seiner Auferstehung entzünden. Ich will weder daran glauben, dass das Böse siegt, noch will ich daran glauben, dass das Gute im Menschen das Böse überwinden wird. Denn es ist nicht meine Erfahrung und auch nicht die Erfahrung der Geschichte. Nein, ich will darauf vertrauen, dass Jesus Christus mit seinem Tod am Kreuz und seiner Auferstehung tatsächlich das Böse und den Tod überwunden hat. Denn damit schenkt er dir und mir und auch dieser Welt die Möglichkeit, im Kleinen und im Großen immer wieder eine neue Folge zu leben. Immer wieder eine neue Folge zu leben. Und ich wünsche dir und mir, dass diese verrückte und doch auch wunderbare Osternachricht unser Herz neu erfrischt. Dass es nicht nur ein netter Gedanke am Ostermorgen bleibt, sondern dass wir persönlich und gemeinsam diese Hoffnung in unserem Alltag suchen und sie in diese Welt hineintragen. Angesichts der neuen Herausforderungen können wir sie selbst, aber auch die Menschen in unserer Umgebung sehr gut brauchen. Frohe Ostern in diesem Sinne. Amen.